Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo-Home, diesmal mit einer Folge Velo-Race. Und nach Krankheit zum Glück wieder genesen begrüße ich den lieben Chris aus Bayreuth. Grüß dich.
Hi, ja, alles wieder gut. Mir ging es ja wirklich den Tag wirklich beschissen und da wäre nichts mit mir anzufangen gewesen.
Also, nee, dann bringt das
heute nicht. Ist dann doch besser.
Ja, wir klingen heute vielleicht ein bisschen anders, das können wir gar nicht selber einschätzen, weil wir nicht wie gewohnt, also normalerweise nehmen wir so meistens mittwochsabends, ne? Mittwochsabends, donnerstagsabends, so, das sind so die Standardabende. Ja. Und heute nehmen wir an einem Sonntagnachmittag auf. Und falls wir komplett anders klingen oder viel wacher sind oder viel müder sind, ist das Gegenteil, ist die Steigerung von müder?
Müder, ja, ich glaube, müdiger ist es nicht.
Müder. Er ist müde, sie ist müder und er ist am müdigsten. Wahrscheinlich ist das, wie nennt man das nochmal hier so, ne? Also so eins, ne? Also, wenn wir anders klingen oder noch mehr Blödsinn erzählen oder noch weniger Blödsinn oder so, dann lasst es uns wissen. Dann werden wir den Sonntag vielleicht als Aufnahme.
Komparativ und Superlativ.
Genau, das war's. Danke. Ich habe nicht ohne Grund als einer der schlechtesten Lateinschüler unserer Schule jemals abgeschlossen. Genau, der Superlativ ist das müdigste. Dann sag Bescheid, wenn wir sonntags zu viel Blödsinn quatschen, dann lassen wir das mit dem aufnehmen. Ja, aus der letzten Sendung hatten wir nur einen Kommentar, der war von einem gewissen, warte, ich guck noch mal drauf, Markus. Das war nochmal zu der Geschichte mit Tony Martin und zweiter Platz, nichts wert und so weiter. Aber da haben wir eigentlich im letzten Velo-Snack nochmal drüber gesprochen. Deswegen, hacken wir das mal hier ab. Und ein kurzer Hinweis noch, wer noch bei dem Gewinnspiel mitmachen möchte, zum Thema, wer einen Finn gewinnen möchte, der möge sich schleunigst nochmal die entscheidenden Stellen aus der letzten Folge anhören vom Velo-Snack und dann könnt ihr da per Kommentar etwas gewinnen. Ganz einfach und schlicht. So, das also genug der Vorworte. Wir haben jetzt hier so eine Liste aufgestellt, die nicht wie sonst irgendwie so ein paar Highlights hat, sondern so ganz viele Kleinzeug, oder?
Das so. Genau.
Saison ist fast vorbei.
Ein paar Rennen, ein paar Transfers, so ein bisschen Sponsorengehabe drumrum.
Ja. Sponsorengehabe, das klingt schön. Fangen wir mal an mit dem Rennen der fallenden Blätter. So heißt es und das beschreibt es auch ganz gut. Also Lombardei-Rundfahrt, wie war's?
Also ich hätte da jetzt am liebsten gern mit einem anderen Thema angefangen.
Weil nö, das passt schon.
Das war mal wieder überragend schlecht. Also ja? Wir haben es, glaube ich, im letzten Velo-Race schon angesprochen, dass gerade die finalen Kilometer dann doch anders waren als letztes Jahr. Letztes Jahr ging es hinten raus nochmal so eine richtig steile Rampe hoch, wo sich so ein Rodriguez dann auch absetzen konnte und dann alleine als Solist das Rennen gewann. Dieses Jahr gab es auch einen Anstieg auf den letzten 3 Kilometern oder beziehungsweise bis zum Kilometer 3 vom Ziel. Es ging zu Ende in Bergamo. Einige erinnern sich vielleicht noch an eine recht schöne Etappe des Giro 2007 in Bergamo. War das gleiche Finale, also nicht ganz so steil am Ende. Bisschen Kopfsteinpflaster, aber es kam dann doch, ja, nicht eine größere Gruppe, aber eine Gruppe mit den entscheidenden Fahrern, kam da gemeinsam mit rüber. Da war so ein Gilbert mit dabei, da war ein Samu Sanchez dabei, da war ein Valverde dabei, ein Rodriguez, ein Dan Martin, also es waren wirklich einige große Namen dabei.
Ja, die man auch erwartet hat bei einem normalen Verlauf des Rennens, würde ich mal sagen.
Richtig, also ein Contador war nicht dabei, also das Rennen stand ja auch so ein bisschen unter dem Stern, okay, nochmal der Kampf um die Einzelwertung der World Tour, weil Verde war zu dem Zeitpunkt ja 14 oder 16 Punkte hinter Contador und es sollte da noch spannend werden. Contador hat aber den Sprung in diese Gruppe nicht geschafft. Ja, und Rui Costa war übrigens auch noch vorne mit dabei, ja, und dann geht dann dieser, ich glaube, so 10er-Gruppe dann gemeinsam in die Abfahrt. Das sind noch so 3 Kilometer. Albasini war auch noch dabei, fällt mir gerade noch ein. Ja, gut, okay. Jeder denkt so, jetzt gibt's so den Sprint. Und was passiert? Sie schauen sich alle an.
Ja, wie das immer so passiert. Und wer ist der Chefangucker?
Und gucken sich an. Und einmal Verde fährt da außen mit rum und freut sich. Oh Mensch, schönes Wetter. Oh. Ich gucke da mal so ein bisschen in der Gegend rum.
Oh, hübsche Mädchen an die Straßenrand.
Und da geht so ein Dan Martin, Mensch, bei Lüttich, Bastogne Lüttich, hat es doch auch schon mal geklappt. ich greife jetzt einfach mal an. Einmal Werder guckt sich um, sieht den Martin, wie er da angreift, überlegt sich kurz, ob er mitfährt, denkt sich, oh, ja, das Wetter ist so schön, Mensch, ich gucke mich mal lieber noch so ein bisschen weiter um.
Machen wir uns mal keinen Stress.
Vielleicht sieht man ja noch was anderes. Den werden wir sicher noch einholen auf den letzten verbleibenden 500 Metern und guckt sich das an und merkt dann irgendwann, hups.
So 500 Meter sind ja auch schon weit weg. 500 Meter können ja schnell vorbei sein.
Genau, und sprintet dann los, holt sogar noch den zweiten Platz im Sprint, also war im Sprint der Stärkste. Blöd nur, dass dann so ein Dan Martin halt das Rennen gewonnen hat. Und das war wieder, ja, an Dummheit fast nicht zu überbieten. Also ich meine, so ein Valverde hat so viele Podiumplätze. Er war letztes Jahr auch Zweiter. Auf was wartet er? Ich meine, entweder er probiert da mitzufahren und wartet damit seine Chance auf den Sieg. Oder verkackt es vielleicht dadurch, aber er muss da einfach was machen. Er kann ja nicht erwarten, dass man ihn so mit den stärksten Sprinter aus der Gruppe da auch noch wieder ran zu Dan Martin fährt.
Nee, also der Erste, der Verlierer ist ja der Zweite und in dem Fall ist das auch wirklich, ich finde diese Formulierung manchmal ein bisschen blöd, aber in dem Fall kann man das wirklich sagen. Dumm angestellt, Daniel Martin, Glückwunsch, er hat eine schöne Saison, also er hat so ein paar schöne Sachen rausgehauen, finde ich, dieses, also ich könnte jetzt wenig benennen, aber so, das war ein so der Fahrer, dessen Namen man immer wieder hört, der auch immer wieder in Aktionen verwickelt war, also hat mich dann auch gefreut, also ich dachte mir so, besser der als jetzt, gebe andere Namen, über die ich mich weniger freuen würde als für ihn.
Vor allem ein Fahrer, wo ich mir dann halt auch denke, okay, der hatte jetzt diese Saison nicht unbedingt immer nur Glück, also er ist ja beim Giro früh ausgeschieden.
Ja.
Auf meinem Mannschaftszeitfahren gleich erster Tag. Lüttich mit Siegchancen in der letzten Kurve ausgerutscht. Also da vielleicht dann noch alles zum Guten gegen Ende der Saison. Und Contador hat keine World Tour Punkte geholt, weil Werder hat immerhin mein 80 geholt und hatte dann Mitte 60 Punkte Vorsprung. Mhm. Und dadurch wurden dann auch die Pläne von Contador so ein bisschen revidiert, noch nach Peking zu fahren. Also der Abstand war ihm dann doch so ein bisschen zu groß, als dass er da gute Möglichkeiten hätte. Weil Werder hat ja angekündigt, für den Fall, dass Contador nach Peking fährt, muss er auch mitfahren oder wird er mitfahren, um einfach seine Spitzenposition da zu verteidigen. Mhm. Aber nach der Absage von Contador hat dann auch Valverde abgesagt und konnte so ein bisschen mehr Zeit mit seiner gerade geborenen Tochter da verbringen. Also nochmal im Nachhinein herzlichen Glückwunsch dazu, dass da alles geklappt hat.
Ja, Glückwunsch. Aber ja, damit war die Saison zu Ende für Contador. Er kann sich jetzt endgültig kurieren. Es geisterte diese Woche auch so ein Artikel so ein bisschen durchs Internet, wo ein Mediziner mal genau erklärt hat, mit welchen Mitteln er so schnell wieder fit gemacht wurde und dass das ja doch ein Bruch war und mit irgendwelchen sehr, sehr kuriosen oder nicht kuriosen, aber etwas von der, wie soll man sagen, nicht so ganz geläufigen Behandlungsmethoden mit irgendwelchen Stromdingern und so weiter, er dann wieder fit gemacht wurde und dementsprechend das schneller heilen konnte, als es jetzt bei Otto Normalverbraucher passiert ist. Den Artikel, wir können, ich glaube, jeder, den er sich dafür interessiert, hat ihn schon gelesen die letzten Tage. Ich weiß, hast du ihn auch gelesen? Weißt du, wovon ich spreche?
Ich habe ihn überflogen, ja. Aber ich denke mir dann auch, da wird jetzt alle paar Tage, werden da jetzt neue Bilder nochmal gezeigt und wie das doch alles abgelaufen ist und man versucht sich da so ein bisschen fast zu rechtfertigen. Mhm. Ich denke, trotz allem, wenn man 4 Wochen nach diesem Bruch in Anführungszeichen, der jetzt wieder die Möglichkeit hat, um den Vuelta-Sieg mitzufahren und den dann auch abschießt, kann es nicht so schlimm gewesen sein. Und
Ich tue mich halt schwer, solche medizinischen Dinge da wirklich beurteilen. So.
Ja, das kommt ja dann auch noch dazu,
klar. Es wirkte alles ein bisschen, dieser ganze Artikel, so ein bisschen wie Marketing-Sprech von dieser medizinischen Einrichtung, die dafür ihre Behandlungsmethode vielleicht auch ein bisschen Werbung machen wollten. Alleine die Geschichte, dass er gelogen hat, als es darum ging, dass er schon wieder im Sattel sitzt und er selber noch sich selber mit dem Fuß hochgelegt zu Hause. Das alleine reicht mir schon, um dem Ganzen so ein bisschen Geschmäckle zu geben und der Rest ist mir dann wurscht. Ne? Also wenn das jetzt alles so super verheilt ist und so, das freut mich für ihn. Aber alleine diese Lügerei wieder, das muss nicht sein. Damit machen wir die Akte Contador vielleicht auch einfach mal zu für dieses Jahr. Soll er im nächsten Jahr wieder gesund ankommen und dann ist alles gut. Dann darf er uns auch wieder durch Leistung überzeugen.
Ja.
Tour of Beijing habe ich jetzt ehrlich gesagt nur ganz am Rande mitbekommen. ist auch so eine Veranstaltung, wo ich mir immer denke, okay, der Radsport will sich global öffnen und neue Märkte erschließen und so weiter. Das gehört ja auch alles dazu. Aber auch in diesem Jahr, du meintest ja schon im Vorgespräch, im letzten Jahr war es auch so, das war mir gar nicht mehr so bewusst, wurden Etappen abgesagt oder gestoppt wegen Luftverschmutzung. Da frage ich mich dann immer, müssen wir das den Fahrern wirklich zumuten? Also Märkte neu erschließen, schön und gut, aber das zu so einem Preis, dass man da die Fahrer wirklich einer vielleicht schon gesundheitlichen Belastung aussetzen muss, bin ich eher skeptisch.
Ja gut, Peking, absolute Metropole, ne? Also dass es da so eine höhere Feinstaubbelastung beispielsweise gibt, hätte man auch vorher schon wissen
können. Weiß man von den Olympischen Spielen damals noch.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, gut, diese Tour auf Beijing, die ist ja dann, glaube ich, dann im Nachgang von Olympia dann erst so ein bisschen ins Leben gerufen worden. Ich glaube, es gab jetzt 3 Austragungen oder 4 Austragungen. Zwei davon, meine ich, hat Tony Martin gewonnen.
Genau.
Ja, ohne Zeitfahren sind dann seine Chancen oder ohne längeres Zeitfahren waren die dann nicht so gut. Und er ist dann, glaube ich, auch gar nicht dort am Start gewesen. Ja, aber Peking-Rundfahrt, ich glaube, das war jetzt auch schon wieder die letzte Austragung oder zumindest auf dieser Radsport-Ebene World Tour. Mhm. Ich glaube, das wird jetzt auch wieder eingestampft. Man merkt es ja an Contador, an Valverde, an wirklich solchen Topfahrern, die noch wenige Wochen vorher wirklich in Topform waren, dass die dann auch gar keine Lust mehr oder gar keine Ambition groß haben, da überhaupt noch hinzufahren. Also das ist dann wirklich, das ist eher so ein
Marketing,
so ein Abgesang auf die Saison und
ja,
die Leute, die noch ein bisschen Bock haben, fahren da halt hin. Oftmals dann auch so ein paar Stagiaire, die man dann nimmt, um halt den Kader noch ein bisschen aufzufüllen und ja.
Wie du schon sagst, also es war jetzt die letzte Ausgabe, wenn das jetzt nochmal, also wenn es noch Relevanz hätte für diese World Tour-Geschichte, ne, wer also am Ende des Jahres dort den ersten Platz hat. Mei, schön und gut, aber es gab ja dieses Jahr auch, glaube ich, die Geschichte, wer war es, Vöckler, der nicht der wegen irgendwas sauer war und deswegen nicht seinen Preis abgeholt hat und dann
keinen
Preis.
Nein, es war ein anderes Rennen.
Das war woanders? Wo war das denn?
Das war Paris-Tour.
Ah, dann habe ich da was durcheinander geschmissen. Erzähl mal kurz. Also warte, Tour Beijing, also ne, findet nicht mehr statt. Luftverschmutzung, niemals richtig Geld gemacht und.
Philipp Gilbert hat gewonnen. Hat seine Form von der Lombardei nochmal unter Beweis gestellt und quasi das einzige Uphill-Finish oder die einzige Bergankunft gewonnen, aber Philipp Gilbert noch in einer super Form und hat auch auf dieser Etappe dann sein Trikot verteidigt und hat die Rundfahrt gewonnen.
Vöckler bei Paris-Tour. Das war natürlich bei Paris-Tour. Was war da genau? Er hat eine Etappe wohl gewonnen, war aber wegen irgendwas stinkig, ist nicht zur Siegerehrung gegangen. Und,
ich unterbreche dich, bevor du noch mehr Quatsch sagst.
Ja, gerne.
Paris-Tour ist ein Eintagesrennen, also von daher kann man da von mehreren Etappen schon mal gar nicht erst sprechen. Vorjahressieger war ja John Degenkolb. Man kann Paris-Tour, also charakteristisch dafür ist es eigentlich, es ist in der Regel ein recht flacher Kurs. Und man spricht auch oftmals von der längsten Zielgerade des Radsports.
Stimmt, das war's.
Dann einige Kilometer lang. Man kann schon das Ziel schon relativ weit vorher sehen. Letztes Jahr John Degenkolb hat es gewonnen. Hat letztes Jahr auch Paris-Bourg oder Paris-Bourg, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, gewonnen. Hat es dieses Jahr auch wiederholen können. Und da war halt jetzt die Frage, okay, kann er Paris-Tour vielleicht auch wieder abschießen? Und Thomas Vöckler hat das Rennen in der Schlussphase dann doch belebt, hat dazu beigetragen, dass sich eine Spitzengruppe absetzt, hat darin relativ viel Führungsarbeit gemacht, hat sich dann nochmal zusammen mit einem anderen Fahrer absetzen können. Die zwei sind dann in die letzten Kilometer sozusagen zu zweit als Duo reingegangen und Thomas Vöckler hat quasi die Hauptführungsarbeit gemacht. Der andere Kollege hat sich dann aber gedacht, Mensch, so ein Thomas Vöckler, das ist so ein ausgebuffter Fahrer, so ein erfahrener Fahrer und Fahrer mit so großer Qualität. Ich halte mich da jetzt eher zurück. Ich wäre ja dumm, wenn ich da jetzt zu viel reinhau. Und hat ihn dann am Ende einfach übersprintet. Und Thomas Vöckler war dann halt mit diesem Verhalten so absolut unzufrieden, dass er dann halt gemeint hat, er scheißt auf Podium und alles. Also hat ihm, glaube ich, dann auch gar nicht mehr gratuliert oder wenn dann nur hämisch. Und ja, gut, auf der anderen Seite, so ist Radsport. Also wenn Vöckler da die Hauptführungsarbeit macht, muss er ja dann auch mitrechnen, dass ihn vielleicht der andere da nochmal übersprintet.
Ich bin da auch so ein bisschen gespalten gerade. Also zum einen finde ich es cool, wenn, oder was heißt cool, finde ich es, finde ich schön, wenn ein Fahrer da auch mal so seine Meinung sagt und sagt, hey, pass mal auf, du hast dich nicht hier den ungeschriebenen Gesetzen des Radsports, ne? Wer gewinnen will, muss auch mitarbeiten vorher. Finde ich eigentlich ganz angenehm, dass er da mal so ein bisschen Haltung zeigt. Zum anderen habe ich auch das Argument gehört, so Preisgelder gehen natürlich in die Kasse ein und da werden auch die anderen von bezahlt. Und es waren jetzt andere Leute in seiner Mannschaft, die sich an dem Tag vielleicht auch den Hintern für sich ihn aufgerissen haben. Und wenn er jetzt dadurch, dass er dass sein Preisgeld nicht in die Kasse wandert, schädigt er nicht nur sich, sondern auch den anderen. Und da ist für mich dann wieder der Punkt, wo ich sage, okay, wenn es um mich nur persönlich gegangen wäre und es nur meine Kohle wäre, dann würde ich sagen, ja, dann kann ich auf das Geld verzichten, wenn ich das meine, machen zu müssen und gehe halt nicht hin, ne, nimm das in Kauf. Aber wenn ich auch noch die Kohle von den anderen, so eine gewisse Verantwortung für die anderen mit habe, dann sieht es schon wieder anders aus.
Und ja gut, aber es gibt ja, also ich denke mal, der Arbeitgeber soll ja in so einem Fall ja die Möglichkeit haben, auch jemanden mit einer Strafe zu belegen. Man kennt das ja jetzt aus dem Bereich Fußball, wenn da mal was vorfällt, dann gibt es dann halt eine Geldstrafe. Also ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum jetzt das Team Europcar jetzt da keine Möglichkeit oder Handhabe haben sollte, jetzt zu sagen, pass auf Thomas, dir sind durch dein Fehlverhalten sind uns die und die Einnahmen dann halt wirklich verwehrt geblieben. Jetzt zieh mal schön zu, dass du das ausgleichst. Ne?
Ja,
dann ist halt der nächste Gehaltscheck dann mal ein paar tausend Euro halt weniger.
Okay, wenn das so gehandhabt werden würde oder wenn Vöckler von selber gesagt hätte, pass mal auf, mir sind hier 10.000 Euro Preisgeld durch die Lappen gegangen. Das schmeiße ich jetzt aus meiner Privatkasse in die, hier in die Mannschaftskasse. Das fände ich super, dann würde ich meinen Hut davor ziehen und dann würde ich sagen, mehr von dem Vöckler.
Man weiß jetzt aber auch gar nicht, wie das nach dem Rennen dann wirklich abgelaufen ist, ob er dann erst nochmal im Teambus war, sich vielleicht dann auch mit jemandem noch abgesprochen hat und die Entscheidung dann vielleicht sogar einvernehmlich mit anderen Fahrern oder mit der Teamleitung gefallen ist, ob die da vielleicht sogar Verständnis für hatte. Vielleicht wusste man ja im Vorfeld auch gar nicht, dass das Fernbleiben dann wirklich mit Streichung der Siegerprämie da wirklich oder des zweiten Platzes überhaupt verbunden ist, ne, dass überhaupt zu solchen Maßnahmen gegriffen wird.
Klar.
Habe ich jetzt auch das erste Mal jetzt so gehört.
Klar, aber wenn wir das alles wüssten, dann könnten wir nicht so schön spekulieren.
Das stimmt.
Dann wäre ja der ganze Quatsch hier umsonst, sag ich mal ganz vorsichtig. Wir haben jetzt als nächsten Punkt auch das, da gehen wir ja auseinander so ein bisschen Fahrerteams, was sich so getan hat. Und wie, als wenn's, wenn wir den Sendungsablauf vorher so geplant hätten, kommt es jetzt natürlich auch dazu, dass das Team Europcar irgendwie schon so eine Instanz über Jahre, also ich kann mich irgendwie so jedes Jahr irgendwie ein bisschen Team Europcar erinnern, 2015 sein Sponsoring aufgibt. Das war's mit Team Europcar. Und okay. Ich finde es sehr, sehr schade, weil es ist wirklich so eins der älteren Teams schon. Ich weiß gar nicht, seit wann sie schon sponsoren, aber
ich glaube seit 2004.
Ja, ne, also es ist schon relativ lange und ich weiß nicht, wie viel Geld so ein Team kostet, aber ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht so unfassbar viel sein. Ich finde es wirklich ausgesprochen schade, dass sie aufhören.
Ja, jetzt darf man jetzt aber nicht Europcar gleichsetzen, wirklich mit dem Team jetzt. Ne? Also die Vergangenheit hat ja oftmals gezeigt, dass dann Teamchefs dann doch noch neue Sponsoren an Land ziehen. Mhm. Also da allein hier hat man ja dann über ein Jahr Zeit, quasi einen neuen Sponsor zu suchen. Ist natürlich auch planungstechnisch eine schöne Situation, dass man da jetzt nicht 2 Monate vor Beendigung der Sponsorenschaft da jetzt wirklich dann erst von dem Aus erfährt, sondern hier wirklich jetzt auch den Winter, in dem ja weniger los ist, auch schon mal aktiv nutzen kann. Nächstes Jahr dann auch mit Leistung dann quasi nochmal für sich werben kann. Also ist jetzt die schlimmste Situation.
Ich gebe dir recht, dass es eine faire Vorgehensweise ist. Also das auf jeden Fall, da hat man ja auch schon in der Vergangenheit wesentlich schlimmere Aktionen gehabt. Aber nichtsdestotrotz kann man ja sagen, es tut mir ja leid um fast jeden Sponsor, der den Radsport verlässt. Und ja. Europcar hinterlässt jetzt mal eine Lücke von einem wahrscheinlich 2-stelligen Millionenbetrag. Da muss man auch erstmal wieder eine Firma oder 2 finden, die das jetzt auffangen können.
Ja. Und also wenn ich jetzt ans Team denke, würde ich mir sehr wünschen, dass das Team erhalten bleibt. Es ist ein Team, das immer sehr aggressiv fuhr. Diese Saison dann auch mit dem Björn Thurau. Gut, der ist nächstes Jahr jetzt nicht mehr dabei. Was man nicht vergessen darf, guten Thomas Vöckler, auch immer sehr aktiv. Der ist nun halt allerdings jetzt auch schon 35, kommt jetzt in die Jahre. Und ich glaube, was für Europcar ein bisschen schwierig sein wird, die haben so ein bisschen so diesen französischen Schwung oder einen Aufschwung so ein Stück weit verpasst, wenn ich da jetzt an François Dichot denke, beispielsweise mit Thibaut Pinot, der da wirklich stark fuhr, oder jetzt auch an Arche Désert mit Romain Bardet. Also das, die beiden anderen französischen Teams haben da so junge, aufstrebende Fahrer, die in den nächsten Jahren noch viel von sich oder die noch viel Aufmerksamkeit wahrscheinlich bekommen könnten. So jemanden hat jetzt Europcar nicht. Also sie haben da lang auf Romain Sicard gesetzt, aber der wird wahrscheinlich so den Sprung, die absolute Spitze nicht mehr schaffen. Und wenn dann Vöckler mal weg ist, dann außer Roland bleibt da nicht mehr viel.
Nee, das stimmt. Also da müsste jetzt, vielleicht ist ja auch dieser Sponsorenwechsel eine erfolgreiche, eine gute Gelegenheit mal für so einen Bruch und da mal ein bisschen nicht auszumisten, aber sich mal so Gedanken um die Zukunft grundsätzlich zu machen. Weil du sagst das schon sehr, sehr gut. Also wenn die so weitermachen würden wie bis jetzt, dann wäre in 2-3 Jahren da auch wirklich, würde es düster werden. Und ich bin mal gespannt. Auch es wird mit Sicherheit ja wird das Team versuchen, einen französischen Sponsor, es ist ja ein sehr französisch orientiertes Team, wieder einen französischen Sponsor zu bekommen. Aber es wird schwierig. Also es wird eine interessante Zeit vielleicht auch. Aber und ich bin vor allen Dingen gespannt, welcher französische Sponsor sich da jetzt hinstellt. Sagt, okay, ich sehe hier gerade in Frankreich bei den anderen Teams eine gute Entwicklung, lass uns das gleich hier wiederholen und ja, kann ganz gut ausgehen, ne? Muss nicht, aber wir drücken den Europs die ganzen alle beide Daumen.
Auf dazu. Jeden Fall.
Und anderes Team, Astana, da läuft es jetzt auch nicht gerade so rund.
Das stimmt. Also angefangen hat es ja mit einem Dopingfall, also Valentin Iklinski, der kleine Bruder von Maxim Iklinski. Und ich weiß, wir haben schon nochmal über Valentin Iklinski geredet. Und ich habe da schon gemeint, okay, der hat jetzt seinen Bruder, der fährt im gleichen Team. Vielleicht hat der kleine Bruder da mal vom Zeug des großen Bruders genascht. Und vielleicht war es dann jetzt wirklich so, weil den großen Bruder hat es jetzt dann auch erwischt.
Also selten eine weniger überraschende Dopingmeldung bekommen.
Ja, und ja, schon damals wurde dann klar, okay, Dopingfälle, sie haben es dann irgendwie noch geschafft, an der Lombardei-Rundfahrt, meine ich, teilzunehmen,
ja.
weil sie ihm vielleicht sogar das Geld zur Verfügung gestellt haben, diese B-Probe zu öffnen oder öffnen zu lassen. Und in dem Moment, in dem die B-Probe noch aussteht, ist es kein offizieller Dopingfall. Ergo tritt diese Regelung, wenn man dem Verband der Teams für einen sauberen Radsport, MPP, irgendwas C, da muss man ja das nächste World Tour Rennen auslassen quasi oder lässt freiwillig aus. Und das sind sie dann so ein bisschen so umgangen, dass sie das quasi in Peking dann gemacht haben und nicht in der Lombardei. Mhm. Ja, in der Zwischenzeit hat es einen dritten Fahrer erwischt. Jetzt sind sogar schon die Stagiaires betroffen. Mhm. Ja, was soll man dazu sagen? Waren jetzt 3 Kasachen. Ich glaube, Vincenzo Nibali fühlt sich da jetzt gerade auch nicht mehr so ganz gut aufgehoben.
Nee.
Fabio Aru, der dieses Saison seinen Durchbruch geschafft hat. Weil, gut, da ist jetzt natürlich jetzt auch immer gleich die Frage, hat er jetzt auch genascht oder ist es bei ihm sauber vonstatten gegangen? Ein Nibali vor eine überragende Tour, wenn auch seine großen Konkurrenten da gefehlt haben, aber fuhr eine super Tour. Hat er vielleicht was genommen? Ich meine, das sind jetzt so die Fragen, die sie sich stellen lassen müssen.
Ich habe da auch länger drüber nachgedacht, selber beim hier durch die Gegend gondeln. Die Frage, die sich mir gestellt hat und die ich dir jetzt auch mehr stelle, inwieweit es wirklich in diesem Team Astana Fraktionen gibt im Sinne von, hier sind die Italiener, da sind die Kasachen und da ist der Rest vom Fest. Wie viel hat wirklich dann ein Aru und ein Nibali mit den Kasachen, mit kasachischen Stagiären zu tun, als dass man da davon ausgeht, dass die alle vom gleichen Topf genascht haben? Oder ist es so, dass es da quasi die kasachische Fraktion gibt, die vielleicht auch alle gemeinsam irgendwo trainieren, und gibt es da die italienische Fraktion? Und ich würde mir wünschen oder ich möchte gerne glauben, dass da, ich will nicht sagen, so ein Pfad durch das Team geht und sagt, okay, hier haben wir das eine Lager, da haben wir das andere Lager. Und dadurch, dass das eine Lager jetzt in Anführungszeichen verseucht ist oder sich den Doping hingegeben hat, muss es nicht unbedingt für das andere auch bedeuten.
Also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass es da wirklich so die eine Fraktion gibt mit Nibali, Aru, Agnoli, Tiralongo, die da so ihre eigene Suppe da kochen und auf der anderen Seite...
Oh Gott, sag nicht, ihre Suppe kochen, das klingt auch schon wieder...
ihren eigenen Zaubertrank.
Ja.
Nein. Und dann diese Kasachen gibt. Ich meine, gerade wenn man an Kasachen denkt und weiß jetzt auch, wer da ein wichtiges Wörtchen mitredet im Team, Alexander...
In Vino Veritas.
dann liegt da der Verdacht dann doch nahe, dass das da bei den Kasachen da der Apfel nicht so weit vom Stamm fällt, ne? Und
ich merke schon, sonntags greifen wir wirklich ganz, ganz tief in die Phrasen.
Vielleicht, ja, ich gucke nebenher oder habe vorhin so ein bisschen Doppelpass geguckt. Vielleicht sollten wir dann auch so ein Phrasenschwein.
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und Vino, der sich ja auch gerne angeblich seine Siege schon mal mit einem Scheck auf der Ziellinie gekauft hat, ist da ja wirklich nicht unbedingt in Bezug auf Moral und unbeschriebenes Blatt vielleicht ein Vorbild.
Auf der anderen Seite, wenn man halt jetzt von dieser lustigen Komponente weggeht oder auch sollte es diese Spaltung im Team vielleicht geben, das hat jetzt eine UCI oder so gar nicht zu interessieren. Ich meine, im Endeffekt ist das doch ein Team und man kann sich jetzt so ein Team ja auch nicht so teilen und auseinandernehmen, wie man jetzt gerade will. Also es sind de facto drei Fahrer aus einem Team jetzt des Dopings überführt worden, binnen kürzester Zeit. Und wenn da jetzt die UCI sagen würde, okay, pass auf, bei euch wird das jetzt nicht so eng gesehen wie bei anderen mit dem Anti-Doping-Kampf, ihr kriegt jetzt nächstes Jahr keine World Tour Lizenz, dann hätte ich dafür aktuell Verständnis und dann könnte so Nibali noch so oft zu mir kommen und sagen, ja, mit den drei habe ich überhaupt nichts zu tun, weil in dem Moment, in dem man selbst nicht betroffen ist, andere aber schon, hat man mit den anderen ja nie was zu tun gehabt. Ich meine, da gibt es ja zig Beispiele, dass dann Fahrer sich plötzlich von anderen Fahrern, die dann überführt wurden, plötzlich ja so von denen abgewandt hat.
Absolut, natürlich. Du sitzt mit denen in einem Boot und mitgefangen, mitgehangen. Und da ist aber auch der Punkt, wo ich dann sage, okay, das liegt dann aber auch in gewissem Maße in der Verantwortung eines Nibalis oder eines Arus, dann dafür zu sorgen, dass sie in ihrem, dass das Umfeld dementsprechend ist und ja, die sie sich dann ein neues Team suchen müssen. Ne? Also wenn ich jetzt merke, dass bei mir in meinem Umfeld dermaßen viele alle drupp sind, ne, dann muss ich mir halt was Neues suchen. Und das
ja,
ist
so einfach seine. Ist das aber auch nicht. Ich meine, so Nibali hat ja auch einen Vertrag unterschrieben. Und Nibali wird bei Astana mit Sicherheit mit zu den Top-Verdienern im Peloton gehören. Wenn er nicht vielleicht sogar der Höchstbezahlte ist, weiß ich jetzt nicht, wäre jetzt Spekulation, aber Astana hat mit Sicherheit einen Haufen Kohle. So leicht wird er aus so einem Vertrag auch nicht rauskommen.
Ja, aber weißt du, bevor ich das Risiko eingehe, als im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr bei der Tour mitfahren zu können, dann muss ich vielleicht auch mal finanzieller Rückschritte in Kauf nehmen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine, Nibali ist jetzt auch 30. Also ich denke mal, so die ganz großen Jahre kann man jetzt auch an einer Hand abzählen, die jetzt vielleicht noch kommen. Da ja, muss man halt jetzt schon mal schauen, was jetzt für einen sinnvoller ist. Ob er jetzt da in 4-5 Jahren noch in der Lage sein wird, eine Grand Tour zu gewinnen, das weiß ich nicht. Kann natürlich sein, aber.
Ja, und wenn das nicht jetzt, so viele Chancen hat er nicht mehr. Und wir sind gespannt. Also ich würde auch dem vollkommen zustimmen, was du gesagt hast. Wenn die jetzt gesperrt werden würden, völlig zu Recht. Und wenn ich jetzt, wie viele Gelegenheiten. Also bei welcher Gelegenheit soll man ein Team sperren, wenn ich jetzt bei so einem Anlass, wie es jetzt da aussieht? Und ich bin immer wieder hin und her gerissen, weil bei solchen Dopingfällen kann ich mir einerseits nur für die Stirn hauen und sagen, was für Idioten. Und andererseits denke ich mir noch mal, zum Glück haben sie es erwischt und wieder ein paar rausgezogen. Und das sind ja jetzt auch keine Fälle, wo man wirklich überrascht war. Insofern sehr gut, weg damit. Und gar nicht so lange drüber reden und nachdenken. Kommen wir von den Team-Neuigkeiten zu den Fahrer-Neuigkeiten. Und die wohl größte Nachricht und auch wenig überraschende Nachricht, aber wie ich finde auch traurige Nachricht. Ein Schleck hört auf, Andi ist weg.
Ja, meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Also ich meine, nach seiner Verletzung da vor der Tour, ich glaube es war 2012 oder 2013.
Ja, 13.
Er kam nie mehr wieder so wirklich in Form. Also er hat zig Rennen auch frühzeitig aufgegeben. Ergebnisse wurden absolut rar. Ist immer mal wieder eine Verletzung aufgetreten, die ihn dazu gezwungen hat, Rennen zu beenden. Es wurde viel Häme über ihn verbreitet. Also und man, ja, er wird finanziell wird er ausgesorgt haben. Er hatte seine 4-5 sehr starken Jahre. Und ich sein Team hat ja schon bestätigt, sie hätten ihm kein neues Vertragsangebot gemacht, selbst wenn er eins bekommen hätte. Wenn man da wirklich leistungsgerecht seine aktuellen Leistungen hätte bezahlen wollen, dann wäre das nicht mehr, als jetzt so ein absoluter Durchschnittszahler in einem Durchschnittsteam bekommen würde. Ja, und irgendwann muss man sich, glaube ich, auch nicht mehr so dieser psychischen Belastung dann wirklich aussetzen, dass jeder immer fragt, kommst du zurück, wie läuft das, was ist denn anders jetzt, was früher anders war? Warst du früher gedopt und bist deshalb jetzt schlechter? Oder ja, ich glaube, er möchte da auch vielleicht ein Stück weit mal wieder seine Ruhe und vielleicht seinen Alltag und vielleicht sein altes Leben dann vielleicht ein bisschen zurück.
Ich finde es sehr, sehr schade, weil ich mir eigentlich sehr, weil ich ihn als Fahrer oder so seinen Fahrstil und in seinen guten Tagen, also dieser eine Parfumsritt bei der Tour de France vor ein paar Jahren, den man vielleicht auch im Nachhinein ein bisschen verglorifiziert, aber es tut mir echt wirklich, es hat mir sehr, sehr leid, als ich es gehört habe, es kam jetzt in keinster Weise für irgendjemanden groß noch überraschend. Und für ihn persönlich ist es wahrscheinlich auch das, wie du schon angedeutet hast, das Richtige. Aber es tut mir halt wahnsinnig leid. Ich habe noch die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob es vielleicht Sinn gemacht hätte, wenn man ihm sagt, ey, pass mal auf, mach mal ein Jahr komplett was anderes und komm dann zurück. Weißt du, einfach nur so eine Pause machen. Aber im Prinzip, was er die letzten Jahre gemacht hat, das waren ja schon fast immer lange Pausen zwischendurch. Und,
naja, nein, nicht ganz. Also.
Ja, aber so richtig...
Rennpause und trainieren darf man jetzt nicht wirklich mit so absoluter Ruhe da jetzt wirklich vergleichen. Aber ich denke mal, die Option hätte er. Also er hat jetzt aktuell Knieprobleme. Man weiß jetzt nicht, inwieweit das überhaupt irgendwann nochmal besser werden könnte, wenn er dem vielleicht dem Bein wirklich oder dem Knie mal wirklich mal so ein Jahr Ruhe gibt. Vielleicht könnte das dann nochmal was werden. Also er ist 29, also er hätte schon noch paar Jahre vor sich, aber aktuell würde ich nicht von ausgehen. Also ich habe da, glaube ich, auch schon wieder so Schreckensmeldungen da gelesen, wenn er das Knie jetzt weiter so belasten würde, dann würde vielleicht sogar eine Amputation drohen oder
ja, das ist auch ganz großer Quatsch.
Verrückte Sachen.
Nee, also das fand ich auch ganz hochgradig albern. Es tut mir einfach leid, weil es war ein Fahrer, dem ich immer gerne die Daumen gedrückt habe und wo man gedacht hat, ach komm, vielleicht packt das doch nochmal, vielleicht kommt er doch nochmal zurück oder hat zumindest bei einer Grand Tour mal einen großen Tag nochmal und haut einen raus und schießt mal irgendwann eine Etappe wieder ab. Das hätte mir schon gereicht.
Ja, man würde halt gern auch mal so wirklich so das Duell von allen Fahrern nochmal so sehen, oder das ist ja dann kein Duell mehr, aber so Nibali, Contador, Froome, Andy Schleck, Quintana, wenn die mal wirklich alle aufeinandertreffen, gäbe es da mit Sicherheit ein riesiges Feuerwerk, aber es ist uns wohl nicht mehr vergönnt.
Nee, aber das ist ja die grundsätzliche Geschichte irgendwie. Das sind ja immer diese Abschnitte, wo einzelne Fahrer dominiert haben. Was würden wir uns wünschen, dass jetzt nochmal ein Jan Ullrich und vielleicht auch sogar ein Lance Armstrong mal gegen einen Contador, Froome und Nibali antreten. Diese fünf plus dann einen guten Andy Schleck zu seinen besten Tagen.
Und die dann alle gegen Valverde verlieren. Das würde ich mir wahnsinnig gerne mal angucken.
Ja, ich möchte mir auch angucken, wie hier gerade Bären am Fenster vorbeifliegen und Elefanten rosa sind. Das wird genauso wenig passieren. Aber das ist ja immer die Sache, dass man so die Fahrer in ihren verschiedenen Generationen nicht miteinander so ganz vergleichen kann. Und natürlich.
Aber es wär halt die gleiche Generation. Andy Schleck ist ja in dieser Generation drin.
Also er hat einfach das Pech. Er hat einfach Pech gehabt in ganz vielen Bereichen. Vielleicht lag es auch ein bisschen auch eine Kopfgeschichte, dass er nicht zur richtigen Zeit immer so dabei war. Oder ist schade. Wird es deiner Meinung nach einen Einfluss auf Frank Schleck haben? Wie macht er jetzt noch ein Jahr und scheitert dabei grandios und hört dann auch auf?
Naja, er hat ja einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Ich glaube, also dieses Jahr, das Comeback von Frank Schleck war eigentlich nicht schlecht. Also Paris-Nizza ist er recht gut gefahren. Bei der Tour ist er, glaube ich, 11. oder 12. geworden. Also ich traue ihm in einem Team doch noch einige gute Leistungen zu. Vielleicht auch mal noch als Helfer da vielleicht noch mal die ein oder andere wichtige Arbeit. Ich glaube, Frank Schleck ist auch vom Kopf her einfach viel weiter und viel stabiler, als es ein Andy Schleck jemals war.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass er, vielleicht befreit es ihn ja auch, dass er jetzt mal so eine Veranstaltung so komplett auf eigene Kappe fahren kann. ohne dass er sich, ich glaube auch diese Strategie von beiden immer nur zusammenzufahren und das trotzdem, auch wenn man es vorher wahrscheinlich nicht so abspricht, der eine nach dem anderen schaut und alles, ich glaube, das wird ihm vielleicht gar nicht so schlecht tun, jetzt im kommenden Jahr mal alleine auf eigene Kappe eine Veranstaltung zu fahren und ich bin gespannt, also auch ihm gönne ich ja immer, oder er gehört ja auch zu den Fahrern, wo ich sage, das wäre schön, wenn die nochmal wieder zurückkommen und eine gute Tour fahren würden zum Beispiel oder auch vielleicht ein Giro oder was auch immer. Ja, tschüss an die Schleck, vielen Dank für viele schöne Stunden und auch wenn du das wahrscheinlich nie hören wirst, danke dafür und alles Gute dann jetzt so, ne, als Privatier. Hoffentlich hast du genug Kohle eingenommen und dass er jetzt bis ans Ende seiner Tage mit seinen Kindern spielen kann.
Ja, auf der anderen Seite, er ist auch noch jung genug, also es hält ihn ja niemand von ab, da jetzt auch nochmal was komplett anderes nochmal zu machen. Und er hat ja eine gewisse Popularität, eine gewisse Beliebtheit und die wird ihm natürlich da auch helfen, dass er da vielleicht nochmal irgendwo einen Einstieg nochmal schafft.
Ja, aber also siehst du ihn in einer Rolle, das ist ja dann meistens so, siehst du ihn irgendwo im Radsport? So richtig?
Eher
nicht, oder?
Ich glaube, dass, also jetzt zumindest jetzt nicht zeitnah. Ich glaube, das Problem war einfach, er ist einfach vom Kopf her vielleicht noch nicht weit genug davon weg, um da jetzt gleich wieder.
Ja, ich kann mir vorstellen, er hat gar keinen Bock darauf. Also ich glaube, dass der Radsport ihm viel, viel Gutes getan hat und viel gegeben hat, aber ich glaube auch, dass der Radsport mit diese Nummer betrunken im Aufzug in München angeblich und so, dass der Radsport hat ihm auch ordentlich zugesetzt. Und ich weiß gar nicht, ob er da Lust zu hat, sich da jetzt noch irgendwie einzubringen. Ja, wenn er mehr als genug Geld hat, was ich ihm gönne, vielleicht lässt das auch alles sein. Ne? Kann ich mir auch gut vorstellen. Und macht irgendwie einen Café auf, hier Radsportcafé, das war doch früher in Belgien die große Tradition.
Ja, wahrscheinlich wird er nächstes Jahr bei der Luxemburg-Rundfahrt vielleicht sogar mit der Pistole da den Startschuss.
Ja, genau, sowas. So eine Rolle kann ich ihm. Vielleicht irgendwie hier noch Repräsentant von irgendwie einer Fahrradfirma und gut ist. Soll er seine Ruhe haben. Apropos Ruhe haben, die wird jetzt bald nicht mehr haben. Überleitung aus der Hölle, Nico Dehns.
Dehns. Ein E. Wer ihn nicht kennt, ist ein junger, deutscher, aufstrebender Fahrer, der jetzt schon als Stagiaire bei Agir Désert dieses Jahr fuhr. Und der hat jetzt eine Vereinbarung getroffen mit denen, dass er nächstes Jahr nochmal als Stagiaire dort fahren darf und danach einen Anschlussvertrag bekommen wird, wenn alles so normal läuft. Ist, glaube ich, 20 Jahre, soll jetzt nächstes Jahr noch auf U23-Ebene noch so ein bisschen an seiner Rennhärte und an Erfahrungen und so weiter arbeiten und schafft dann den Sprung in die World Tour. War wieder ein schönes Signal an den deutschen Radsport, nachdem er jetzt Bora die Ausrichtung deutscher gestaltet. Jetzt ein Team Stölting, jetzt, auch wenn es dieses Jahr mit der Pro Continental Lizenz dann nicht mehr klappt, das jetzt den Plan auf nächstes Jahr oder dann beziehungsweise auf 2016 verlängert hat. Da ist er dann doch wieder so, ich möchte es jetzt nicht Boom nennen, aber eine Entwicklung da und jetzt schaffen es auch wieder junge Leute, sogar bei ausländischen Teams. Toll.
Es kommt was nach. Das ist, was einen so erfreut. Und immer, ne, wir haben schon mehrfach ihn angesprochen. Wie heißt er denn? Movie.
Sütterlin.
Sütterlin, genau. Sütterlin, der dort untergekommen ist. Und es ist halt relativ schön, dass da viel nachkommt. Und das macht uns ja auch immer glücklich und erfreut uns. Und ich glaube, der Kater freut sich auch. Ja, also dass es so weitergeht und dass die deutschen Fahrer auch im ausländischen Teams geschätzt werden, wenn sie es vielleicht noch nicht zu Hause schaffen, in Teams reinzukommen. Und gutes Zeichen. Was ist der für ein Fahrertyp?
Was so genau habe ich mich mit ihm jetzt auch noch nicht auseinandergesetzt. Ich würde mal tippen, ja, also nicht ganz so schlecht am Hügel, vielleicht auch eine gewisse Endschnelligkeit. Aber wirklich nicht wirklich eine Ahnung und mit 20 Jahren kann das ja noch in die verschiedensten Richtungen.
Absolut, gehen. Absolut, natürlich. Wenn er jetzt so ein Fahrer ist mit einer gewissen Endschnelligkeit und gut über einzelne Hügel drüber kommt, das ist ja ein bisschen so ein Typ wie Fabian Wegmann dann, nicht?
Heute übertriffst du dich aber wirklich. Heute, ja.
Wenn ich ausgeschlafen bin ich viel besser. Ja, oder schlechter.
Also jetzt legst du los hier. Ja, Fabian Wegmann, wir haben ja gemutmaßt, ob er sich so ein bisschen als Mentor vielleicht einem Team Bora oder am Team Stölting anschließt, nachdem jetzt Stölting dann den Sprung jetzt nicht in die Pro-Conti-Liga wagt, ist so Kontinentalliga für Fabian Wegmann dann einfach auch nicht wirklich so sein Ziel.
Kann es auch nicht sein, ne.
Ja, ist nicht sein Anspruch, weil da wäre dann der Rückschritt dann einfach zu groß. Das könnte er in 5 Jahren immer noch machen, wenn er noch wirklich geil wäre auf Radsport. Ja, er schließt sich jetzt dem dänischen Cold Energy Team an, wird dort auf Linus Gerdemann treffen, also man trifft sich da immer mal wieder so im Laufe der Karriere. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt schon, glaube ich, fast schon das dritte Team, wird also zusammenfahren. Also sie sind ja zusammen bei Milram gefahren, dann bei Team Leopard und jetzt wieder bei Cold Energy, also
ich bin mal gespannt, was Linus da macht, also ob da nochmal was kommt.
Ach, weiß ich nicht, aber es ist ja nicht schlimm, er hat Spaß am Radsport und passt doch.
Ja, ich bin ja ein Freund von ihm, also von ihm als Typen so und ich finde es schade, dass er niemals wieder an Leistungen von früher angeknüpft hat, warum auch immer, lassen wir mal außen vor, aber er war zumindest immer ein Fahrer, den man auch mal reden lassen konnte und der was zu sagen hatte und nicht ganz so, wie soll man sagen, der sich artikulieren konnte. So, ich habe ihn in meiner Podiumsdiskussion erlebt und das war der konnte zumindest mal nachdenken und einen Satz zu Ende bringen und das fand ich ganz angenehm. Ja, Wegmann, was wird er jetzt nächstes Jahr für Rennen fahren? Also die hoffen jetzt natürlich auf Einladungen, dass er vielleicht bei den Klassikern im Frühjahr nochmal seine Klasse unter Beweis stellen kann.
Ja, also ich glaube, so die Chancen für so ein Amstel Gold Race könnten gar nicht so schlecht stehen.
Mhm, genau.
Das wäre was, dann so Dänemark-Rundfahrt wird er wahrscheinlich bestreiten dürfen, beziehungsweise müssen. Dann eine Bayern-Rundfahrt wird sich mit Sicherheit über Fabian Wegmann freuen, falls er da ein Interesse dran hat, dann vielleicht auch, vielleicht fährt er dann so einen Henninger-Tour rund um Köln, sowas. Könnte man ja da schon vorstellen, zu Linus Gerdemann, Fabian Wegmann, gerade die deutsche Fraktion, dass die natürlich dann auch für deutsche Rennen dann doch interessant ist. Mhm. Ja, ansonsten.
Hey, dann kannst du ja so rund um Köln nach Köln kommen. Dann kannst du endlich deinen Wegmann wieder treffen und dann machst du ein kleines Interview.
Ja, das könnte man sich mal überlegen.
Mhm. Die Couch
ist ja nächstes Jahr Mitte Juni, ne?
Genau, 15. Juni habe ich im Kopf.
Ist aber das Pfingsten?
Ja.
Ah, da muss ich absagen.
Du weißt jetzt schon, was du Pfingsten nächstes Jahr machst?
Ich weiß schon, was ich Pfingsten die nächsten paar Jahre mache. Schützenfest.
Wir möchten uns an diesem Punkt beim Chris für seine langjährige Podcaster-Tätigkeit bedanken. Es war immer sehr schön mit dir, aber es gibt Regeln und Schützenfest-Befürworter werden gnadenlos ausgebuht.
Moment mal, also das Schützenfest hat natürlich ganz klar Bestandsschutz, weil Schützenfest findet schon immer am Pfingsten statt. Wohingegen rund um Köln natürlich jetzt erst in jüngster Vergangenheit so diesen Schritt da gewagt hat. Und
ja, es geht primär um die Veranstaltung Schützenfest.
Ja, jetzt kommt aber auch dazu, dass ich jetzt so das Rennen rund um Köln jetzt nicht unbedingt zu den spannendsten zählen würde. Also
ja, es geht ja darum, dass du morgens selber mitfährst und dann hinterher den Wegmann interviewst.
Mhm. Mhm. Ja, warten wir mal ab. Ja, da geht ja noch viel Zeit.
Da fließt noch viel Wasser den Rhein runter. Richtig. Und apropos Wasser, früher bei Team Geroldsteiner, da war ja auch schon Stefan Schumacher. war Stefan Schumacher ja auch schon mit Davide Rebellin vereint, die beiden alten Glatzköpfe.
Genau. Also Stefan Schumacher wechselt jetzt zum CCC Polsat-Team.
Wo Davide Rebellin schon ist und mit seinen 43 Jahren zuletzt noch meinte, er fühle sich besser als vor 10 Jahren.
Ja, das glaube ich nicht, weil 2004 hat Davide Rebellin das Ardennen-Triple gewonnen und ich glaube, von der Form ist er dann doch einige Zeit oder einige.
Ach, das habe ich aber gehört. Also
ja, ich glaube, er hat vielleicht gesagt, er fühlt sich wie 33. Das kann sein.
Ja, vielleicht.
Dann hat er sich wahrscheinlich mit 33 gefühlt wie 25.
Du meinst, er befindet sich in einer italienischen Zeitschleife sozusagen?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Schumacher CCC Polsat ist schön, weil er damit ja dann nicht nur Kontinentalrennen wieder fahren kann, sondern auch durch jetzt Pro-Conti-Status jetzt auch wieder in der Lage ist, auch mal das eine oder andere größere Rennen zu fahren. Also der Rennkalender da von CCC Polsat ist ja doch wirklich schon recht interessant. Also da kann man dann vielleicht auch mal so ein Tirreno-Adriatico fahren, Polen-Rundfahrt wird man definitiv fahren. Amstel Gold Race sind sie letztes Jahr gefahren. Stefan Schumacher hat das Amstel Gold Race 2007 gewonnen und ist ja ein Fahrertyp, wenn er an alte Leistungen anknüpfen könnte, der jetzt da mit Sicherheit zumindest ein Wörtchen mitreden könnte. Natürlich, man weiß, was in der Zwischenzeit vorgefallen ist.
Und ich wollte es gerade sagen.
Darf bezweifelt werden, dass er noch diese absolute Klasse hat. Ich denke, gerade im Kontinentalbereich, wenn dann so ein bisschen auch die Konkurrenz ein bisschen schwächer wird, dann baut man auch selbst ein bisschen ab, weil vielleicht auch der eigene Anspruch vielleicht nicht mehr ganz so hoch ist an sich selbst. Aber schön, dass er wieder da ist.
Ich zitiere gerade mal David Rebellin. Ich fühle mich 10 Jahre jünger. Ich bin in toller Form.
Ja, hat er ja gezeigt mit seinem Sieg beim Grand Prix Emilia. Da hat er ja doch wirklich einige Hochkaräter auf die Plätze verwiesen. Also,
aber das war auch ein Rennen. Ich glaube, das ist auch eins seiner Lieblingsrennen. Das kommt ihm entgegen.
Das mit Sicherheit, sonst würde er es nicht gewinnen. Ist auch Ende der Saison. Viele fahren dann gar nicht mehr so mit oder fahren nicht mehr in guter Verfassung mit. Naja, vielleicht kribbelt es jetzt bei Jens Vogtländer, wenn er jetzt da sieht, da wieder, der gewinnt da noch.
Ich glaube nicht. Ich glaube, der ist ganz froh, dass er jetzt da mal sein Gnadenbrot kriegt. Jetzt noch hier so Vermischtes haben wir noch, was wir mal kurz so aufarbeiten können. Fangen wir mal an mit dem Triple. Das gibt's ja nicht nur in dieser blöden Sportart Fußball jetzt, sondern das soll laut der Idee eines russischen Trinkers, Tinkoff, auch im Radsport Einzug halten. Also, dass die besten Fahrer, sprich sein Contador, ein Froome, ein Nibali, um die dreimal so als die ersten Anwärter anzusehen.
Er hat da 4 Fahrer angesprochen, unter anderem auch Quintana. Also
das Quintana, okay,
natürlich. Dass jeder 250.000 Euro bekäme.
Das sind jetzt schon die Details, die ich danach nachher würde. Also mal zur Einleitung, also die drei, vier, mögen doch bitte gerne im nächsten Jahr und wenn es nicht im nächsten Jahr schon klappt, dann im kommenden Jahr, also im übernächsten Jahr, 2016, den Giro d'Italia, die Tour de France und die Vuelta fahren, um wirklich den Besten der Besten auszuknobeln. Und du sagst jetzt, er hat 250.000 für jeden als Startgeld ausgelobt?
Da kommt man dann eben dann auf diese Million, ja.
Ah, okay, okay. Und also jeder von denen kriegt 250.000 dafür, dass er überhaupt mitmacht. Und ja, was jetzt, also mein erster Gedanke war, naja, warum eigentlich nicht? Ne? Ist eine schöne Idee und es gibt genug Fahrer, die alle drei Grand Tours fahren. Allerdings sind das keine, die auf Sieg fahren, sondern irgendwo ihre guten Helferdienste leisten. Und die Idee an sich im ersten Moment war mir sympathisch. Im zweiten Moment länger drüber nachgedacht, dachte ich mir dann wieder, das ist doch auch wieder schon nur eine Einladung zum Doping.
Zum einen das, ich denke auch das Ganze, also ich bin kein Freund davon, ich denke auch, das verwässert das Ganze. Ich meine, gerade die Leistung früher bestand ja gerade darin, wenn dann jemand mal Tour und Giro gewonnen hat oder dann auch mal Tour und Vuelta. Gerade, dass man in beiden Rennen die Topfahrer, die gerade sich auf dieses Rennen dann vorbereitet haben, dennoch geschlagen hat. Und ich denke, wenn alle vier da jedes Rennen fahren, dann ist zwangsläufig das Niveau der Fahrer bei der Tour beispielsweise nicht mehr ganz so hoch, wenn sie den Giro schon auf Sieg gefahren haben. Was ich mir da noch vorstellen könnte, wenn die dann wirklich bei der Vuelta dann schon da am Krächzen und Kotzen sind, um es mal so zu formulieren, und dann kommt dann irgendwie so ein frischer Fahrer, egal wer das jetzt ist, letztes Jahr war es ein Horner, und ist in Topform, dann wartet die dann plötzlich alle ab. Und ja, toll. Und dann wird dann gesagt, ja gut, wir sind jetzt alle drei Rundfahrten gefahren. Wenn wir aber nur auf die Vuelta uns konzentriert hätten, dann hätten wir gewonnen. Und ich weiß nicht, der sportliche Wert ist halt irgendwie dann deutlich herabgesetzt.
Ja, aber so wie du es beschreibst, hat es natürlich auch wiederum den Vorteil, dass sich völlig neue Spannungsmomente entwickeln könnten. Ne, dadurch, dass ein Horner jemand in dieser Rolle dort eingreifen könnte und am Ende vielleicht das Ganze belebt. Also das ist das Positive, was ich daran sehe. Der sportliche Reiz des Ganzen, das Verwässernde, ist so, aber es zwingt ja niemanden, das zu machen. Weißt du, wenn Contador wird wahrscheinlich noch den größten Zwang haben, weil er im Tinkoff-Team fährt, aber es zwingt ja jetzt niemand, einen Quintana da mitzumachen. Weißt du, wenn der Quintana sagt, nee, ihr könnt mir mit eurer Dreifachscheiße hier irgendwie den Buckel runterrutschen, den Kleinen, ich fahre nur den Giro und die Vuelta, da, weißt du, was soll, es passiert ja nichts, außer dass er 250.000 Euro ärmer ist und das ist ja seine Entscheidung. Da denke ich mir immer, okay, das ist die Entscheidung der Fahrer. Und wenn es dazu führt, dass seine Rundfahrt insgesamt spannender wird, weil nicht nur die zwei oder drei Topfahrer die Möglichkeit haben, es zu gewinnen, sondern dass es noch mehr Leute in den Topf kommen, das kann es auch beleben. Also ich sehe da so positiv und negative Aspekte des Ganzen und bin deswegen auch noch nicht hundertprozentig auf der einen oder anderen Seite bei meiner Entscheidung, jetzt, ob das gut ist oder schlecht.
Jetzt gibt's Fahrer, die können sowas, zwei Rundfahrten in Folge auf hohem Niveau fahren. Das ist beispielsweise bei so einem Valverde der Fall, der dann die Tour und die Vuelta nacheinander quasi in den Top 5 beenden kann. Mhm. Jetzt gibt's aber auch Fahrer, wenn die eine Rundfahrt gefahren haben, dann sind die bei der nächsten nicht mehr auf dem höchsten Niveau und bauen dann stark ab. Mhm. Und dann ist ja dann auch die Frage, inwieweit das dann für eine Teamleitung dann auch Sinn macht, da mitzuspielen. Also wenn sie genau im Vorfeld schon wissen, hey, pass auf, der packt das nicht, dann setze ich den Fahrer doch dann auch lieber in Rennen ein und baut zweimal pro Jahr so eine Formkurve langsam auf und weiß, er kann dann aber auch mal was bringen. Statt dass ich da jetzt wirklich meinen Topfahrer, der vielleicht sonst auch mal so ein Vorbereitungsrennen abschießen könnte, da wirklich absolute verheizt, sondern am Ende des Jahres ohne was dastehe. Mhm. Ich meine, wenn du dir jetzt mal die Teams so anschaust, da gibt es jetzt Teams, die haben wirklich nur diesen einen Topfahrer und dann gibt es so Teams, okay, die haben da jetzt noch zwei, drei in der Hinterhand. Ich meine, so ein Froome, der könnte sich vielleicht auch sowas sogar noch einlassen. Die haben da einen Mikkel Niewe noch dabei, die haben da... Gott. Leopold König jetzt noch mit dabei. Die haben da einige andere Fahrer, die dann vielleicht sogar Nutznießer davon noch sein könnten. Mhm. Dass man dann vielleicht auch in der Rundfahrt dann plötzlich umstellt und sagt, gut, der Froome soll das mitfahren, macht er auch. Aber hey, der Leopold König, der ist noch frisch. Die anderen sind es nicht mehr. Jetzt zeigen wir denen die lange Nase und fahren plötzlich für König. Also Es kann ja keinem dem Froome verbieten, dass er während einer Rundfahrt Helferaufgaben verrichtet. Ich meine, ja. Also so viel kann der Tinkoff ja dann gar nicht verlangen. Ne? Auf der anderen Seite kannst du dir, glaube ich, über...
Und das ist ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber das ist ja, bei Astana könnte es der Aru sein. Sagst du Tinkoff, vielleicht dein...
Eika.
Genau. Also da hat ja jedes Team noch seinen zweiten Pfeil im Köcher. Insofern...
Was du halt generell, glaube ich, nicht unterschätzen darfst. Es ist auch eine psychische Belastung, weil du kommst das Jahr über halt nicht zur Ruhe. Ne? Mhm. Du bist ja während so einer Rundfahrt 3 bis 4 Wochen bist du absolut beschäftigt, dann hast du einen Monat Pause, dann musst du den ganzen Stress mit jeden Tag umziehen und jeden Tag dann manchmal so Transfers und alles musst du immer wieder durchziehen. Du hast ja gar keine Phase, wo man wirklich so die Luft raus ist. Und die Frage ist auch, nicht nur wie belastend ist das psychisch, sondern auch wie belastend ist das physisch. Also ich habe schon gesagt, nicht jeder Fahrer verkraftet so zwei Rundfahrten in Folge gleich gut. Gerade wenn man ein junger Fahrer ist, ein Quintana, der wird erst 25, wenn er so drei Rundfahrten fährt. Wenn der am Ende des Jahres da wirklich absolut am Ende ist, dann kann der auch 2016 fast schon mitknicken. Also
ja, aber da bleibe ich bei meiner Aussage, das ist ja die Entscheidung eines jeden Fahrers selber. Ne? Und dafür, die sind erwachsen und die sind alt genug und das müssen die dann halt entscheiden für sich. Ne?
Ja, ich find, Frage ist halt, was machst du, wenn jetzt so ein Quintana sagt, nee, oder und zu sagt, Quintana, bei der Sache machst du jetzt nicht mit, das ist für deine Karriere, ist es nicht förderlich. Dann fahren dann so Nibali, ein Contador und ein Froome da den Giro, geben sich's aufs Äußerste, bei der Tour sagt dann Quintana, ja gut, ihr macht den Quatsch, ich mach's nicht, ja. Und hängt sie dann alle ab und dann, was ist das dann wirklich wert? Gibt's dann am Ende des Jahres von den Leuten, die da mitmachen, einen Sieger, wer hat die geringste Gesamtplatzzahl addiert oder?
Ja, aber ich finde, so grundsätzlich als Idee mal in neue Richtungen zu denken und so, das finde ich nicht ganz falsch. Also er hat da ja auch einiges an verbaler Prügel einbezogen. Ich finde mal, über sowas nachzudenken nicht schlecht und sollte es wirklich so sein, dass sich die Top 4, Top 5 oder Fahrer da mal für hergeben oder es mal auszuprobieren ein Jahr. Ich bin da jetzt mal grundsätzlich, abgesehen von dem Punkt des Dopings natürlich, was möglicherweise dazu einlädt, wie man so schön sagt, grundsätzlich bin ich dieser Idee jetzt mal nicht ganz abgeneigt. Ich bin gespannt. Also ich kann gut sein, dass wir nach der Saison oder nächstes Jahr zu diesem Zeitpunkt sagen, das war der größte Schwachsinn, den sich jemals ein Russe ausgedacht hat. Gut, dann war es mal ein Versuch, aber mal also, irgendwie.
Wir werden ja auf jeden Fall das in abgeschwächter Form zumindest an einem Beispiel ja sehen. Also Contador hat ja schon gesagt, er will Giro und Tour fahren. Mhm. Da muss man mal sehen, vielleicht, wenn er aus der Tour noch einigermaßen vernünftig rauskommt, sagt er dann auch gut, die Vuelta probiert er dann auch nochmal, wäre möglich. Dann hätte man zumindest mal so ein erstes Anzeichen, ob es auch in der Form überhaupt möglich wäre, das zu machen. Ich denke mir halt einfach, der Tinkoff weiß auch, dass Contador jetzt das Double quasi anpeilt und vielleicht will er da jetzt auch einfach die anderen so ein bisschen reinquatschen, um es Contador dann bei der Tour so ein bisschen einfacher zu machen, weil wenn ein Contador jetzt den Giro in den Beinen hat und fährt dann noch die Tour und andere fahren nur die Tour, hätte er es natürlich bei der Tour ein bisschen schwerer. Mhm. Wenn alle anderen jetzt aber auch durch den Giro müssen, hätte es dann ein Contador bei der Tour dann halt im Verhältnis wieder ein bisschen leichter und vielleicht ist das auch das Ziel von Tinkoff, dass er dann so ein bisschen so den Weg dann für Contador ebnen will.
Du meinst also, dass das einfach nur eine taktische Meisterleistung des russischen Wodka-Eisbucket-Menschen ist?
Ja, oder es war irgendwann in Schnapslaune da irgendwie mal was. Ja. Mein Gott, also man hat ja damals auch drüber gesprochen, Rafael Majka sollte einen Aston Martin bekommen, hat dann jetzt im Endeffekt, glaube ich, so ein Matchbox-Auto nur bekommen. Also nicht alles, was Tinkoff da im Endeffekt dann auch verspricht, wird dann auch wirklich umgesetzt. Von daher.
Warten wir mal ab. Aber er schafft es auf jeden Fall immer wieder für Gesprächsstoff zu sorgen. Und das finde ich ja jetzt auch nicht ganz. Ja, ich weiß noch nicht so ganz bis zum Ende durchgedacht, was ich von dem Vogel halten soll, aber ein bisschen was Alarm machen schadet da ja oft nicht. Machen wir mal weiter. Was haben wir denn noch so uns in den letzten Tagen beschäftigt? Dein zweitbester Freund aus dem spanischen Sport. Was ist denn jetzt geworden? Wir hatten ja in der letzten Sendung spekuliert, Alonso und seine Teamplanung und wird er jetzt sein Team bekommen oder nicht? Es macht am Ende Peng und die Luftblase ist geplatzt.
Erneut, also ich glaube mittlerweile zum dritten Mal. Und die Aussage war dann mal wieder, er hat dieses Jahr wohl zu wenig Zeit gehabt und nächstes Jahr wird er das dann konsequenter angehen. Also letztes Jahr war es die gleiche Aussage, hätte zu wenig Zeit gehabt. Ich denke mir, er hätte dieses Jahr jetzt nutzen können. Es wurde auch gesagt, ja, er durfte ja leider erst ab Oktober Fahrer verpflichten. Bis dahin wären die Interessanten vom Markt gewesen. Nichts anderes wird nächstes Jahr auch der Fall sein.
Okay. Ja, also wir haben es, wir sind jetzt durch mit dem, oder? Also solange da nicht mal wieder was Substanzielles kommt und was passiert, wird Alonso einfach aus diesem Podcast gestrichen, bin ich für, oder? Oder wir können uns nochmal wieder richtig lustig machen über ihn, dass er sich komplett einleistet. Aber ansonsten soll er jetzt wirklich endlich mal abliefern, bevor wir da die nochmal erwähnen, oder?
Absolut.
Pfeife. Ich meine, er fährt im Auto im Kreis. Was soll man da noch mehr sagen?
Ja. Und das in den letzten Jahren nicht mal so erfolgreich.
Das hätte ich jetzt gar nicht gewusst, um ehrlich zu sein. Ich habe von diesem Autofahrzeugs auch wirklich null Ahnung. Also muss ich zugeben. Noch weniger als vom Radfahren. dann läuft gerade, wollen wir auch nicht übersehen, eine sehr nicht kuriose Veranstaltung, aber unter kuriosen Vorzeichen eine Veranstaltung, und zwar die Bahnrad-Europameisterschaft. So, und Bahnrad-Europameisterschaft, die Deutschen, was ich so mitbekommen habe, ne, bereits 9 Medaillen schon geholt, was ich heute Morgen gelesen habe, und also recht erfolgreich und alles. Ne, also alles hübsch und gut, aber das ist vielleicht noch nicht mal das Bemerkenswerte an der ganzen Veranstaltung, sondern wo sie stattfindet.
Ja, findet statt in Guadeloupe, also das ist, ich würde es jetzt mal so als französische Kolonie bezeichnen. Es ist wohl eine Insel, also ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wo es wirklich liegt.
Ah, das recherchiere ich jetzt, während du darüber erzählst.
Aber die Frage ist halt wirklich, inwieweit das sinnvoll ist, eine Europameisterschaft auf einer Insel fernab von Europa dann wirklich stattfinden zu lassen. Also ich würde das jetzt noch verstehen, wenn man so eine Europameisterschaft auf Mallorca, auf Korsika, meinetwegen auch noch
England.
In England durchführt, ne? Meinetwegen auch auf Spiekeroog, auch wenn sie da keine Bahn haben, aber ob das sinnvoll ist, zumal man jetzt schon von verschiedenen Seiten gehört hat, dass wirklich die Bahn dort wirklich unter aller Kanone wäre. Also
das war auch das Entscheidende. Also ich wusste auch nicht, Also ich wusste, das war so das Erste, was ich gehört habe, ne? Hohe Luftfeuchtigkeit, scheiß Bahn und was soll der Dreck?
Ja, und das ist ja doch auch eine Sportart. Da geht es nicht primär um Ausdauer, sondern oftmals auch um reine Geschwindigkeit am Ende. Und da geht es ja auch wirklich um Rekorde, ähnlich wie bei Eisschnelllaufen. Da geht es ja auch im Kreis und da geht es ja immer darum, okay, wie schnell ist man denn jetzt und was ist jetzt wirklich der Weltrekord, wie nah ist man da jetzt wirklich dran? Und mein Gott, wenn du dann plötzlich dann halt ein paar Sekunden hinten dran bist oder teilweise bei manchen Disziplinen ein paar Zehntel, inwieweit hat das dann noch was mit europäischer Spitze oder mit Weltspitze dann auch zu tun?
Ich habe gerade Hot News, Breaking News. Meine Frau war schon mal auf Guadeloupe und sie konnte mir jetzt gerade sagen, das ist im Prinzip so Trinidad, Tobago, Dominica. Also Dominica ist nicht die Dominikanische Republik, sondern Dominica, die Insel. Und etwas nördlich davon ist Guadeloupe. Also so Venezuela hoch ins Meer. Und dann, wenn du von der Dominikanischen Republik rüberfährst, da so Pi mal Daumen.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Grad macht auch
total Sinn.
Aus Umweltschutzgründen natürlich auch, ja, dass man da die Leute da extra hinfliegt. Und ich glaube auch, dass die Ortsansässigen da bestimmt auch wahnsinnig interessiert sind an so Bahnen, könnte ich mir vorstellen. Also da wird sich wahrscheinlich dann auch der Wecker gestellt, dass man das rechtzeitig dann auch wirklich live vor Ort verfolgen kann.
Ich war mal in einem ähnlichen, nicht ähnlichen, sondern wie soll man sagen, auch in einer französischen Übersee-Dependance und das war ganz, ganz lustig auf, ich wechsle das immer nicht, Haiti, sondern Tahiti. Und da war auch ganz großer Sport. Da habe ich die tahitianische Nationalmannschaft im Fußball beim Training gesehen. Und da hätte ich gedacht, okay, wenn du mit deinen Füßen etwas geschickter wärst, dann könntest du zumindest hier auch auf die Ersatzbank kommen. Aber da ich ja Fußballer...
Also Bahnradsport kenne ich mich jetzt nicht so absolut gut aus. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, was für Guadeloupe jetzt wirklich hätte sprechen können, wäre, wenn jetzt wirklich so ein Top-Athlet vielleicht aus Guadeloupe stammt und dann wirklich man sagt, okay, das ist jetzt für den dann quasi nochmal vielleicht zum Karriereende oder so nochmal ein schöner Abschied, aber...
Nee, aber also völlig kuriose Idee und ich weiß nicht, wer da... Also ich habe es im Vorfeld auch gar nicht mehr mitbekommen, sondern jetzt erst als die EM quasi stattfindet oder angefangen hat, dass das dort stattfindet und ja, wo führt das noch hin? Also Französisch-Polynesien würde ich als nächsten Ort, also sollte Französisch-Polynesien, die auch mal wieder dann eine EM bekommen, dann würde ich mich gerne als Betreuer melden, um dort mit hinzufahren. So Reifen aufpumpen und so und Getränke kühlen, da hätte ich dann schon Spaß dran. Und da würde ich auch gerne unkostenfrei, also nur so für Unterkunft und Flug dahin mitfahren bei dem deutschen Team. Oder als Pressesprecher oder so. Oder wir als Pressereise. Weißt du, die sollen uns die Presse mitnehmen und dafür dann sorgen, dass wir da unterkommen und dann fahren wir zwar dahin. Natürlich kein Urlaub, ne, sondern so arbeiten.
Mhm.
Ja. Willst du nicht?
Würde ich mitmachen. Würde ich
mitmachen. Würdest du mitmachen? Ah, gut. Ja. Auch mitmachen würde ich natürlich als Pressevertreter am kommenden Mittwoch die Veranstaltung in Paris.
Ja, die Präsentation der Tour de France. Thiro hat seine Präsentation ja schon hinter sich. War eine sehr ansprechende Route und jetzt ist man natürlich gespannt, okay, wie ist jetzt die Route bei der Tour de France? Kann die Tourroute mithalten? Die Tourroute ist ja meistens so ein bisschen ja, konservativer. Also man hat oftmals schon recht lange Sprinteretappen am Anfang nur gehabt und dann erstmal nach so 10 Tagen ging es ja mal langsam so in die Berge. Man hat so ein bisschen gehört, dass es wohl auf den ersten Etappen diesmal so ein bisschen anders sein soll. Also dass da so ein bisschen auch ein paar Hügelchen, ein bisschen Kopfsteinpflaster soll wieder drin sein. Vielleicht auch ein Teamzeitfahren, also dass da ein bisschen Abwechslung auf jeden Fall schon in der ersten Woche oder in den ersten 1,5 Wochen da vorhanden ist. Ich bin gespannt und für viele hängt ja dann auch die Saisonplanung davon ab. Also ob sie dann wirklich sagen, eher Giro oder eher Tour, die Vuelta, auf die achtet man da jetzt in der Phase der Planung dann eigentlich eher noch nicht. Die nimmt man dann vielleicht am Ende dann noch so ein Stück weit mit, aber die Frage ist dann Giro oder Tour.
Ich finde diese Videos, also das Video, was vom Giro schon so durchs Netz geisterte, von der Präsentation der Strecke immer sehr, sehr so eine Minute 50 Gänsehaut, ne? Wenn da wirklich alles rausgehauen wird und auf die Tränendrüse beziehungsweise den Emotionsknopf gedrückt wird, das ist schon beeindruckend. Und ich bin auch sehr gespannt. Also ich fand, dass vor 2 Jahren bei dieser 100. Tour die Messlatte wirklich sehr, 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 sehr hochgelegt wurde für eine tolle Tour.
Ja. Achso, du meinst vor 2 Jahren diese Vorstellung quasi?
Genau.
Okay.
Ich meinte genau die vorletzte Tour, die dann auch gefahren wurde.
Die vorletzte Tour war 2012. Und aber die 100. Ah, nee, die 100. war dann.
Die vorletzte?
Ja, es ist schwierig, entweder man sagt,
Die Tour im letzten Jahr war doch die 100.
Genau.
Genau. Und die fand ich, da war, also das war ja die vorletzte. Die letzte war dieses Jahr, die vorletzte war die letztes Jahr.
Ah, ja.
Ja, ein bisschen quer gedacht. Da war halt irgendwie so ganz großes Kino und Bombast und so weiter. Und ich finde es auch immer schwer für die Streckenplaner, da sich was Neues auszudenken. Oder man hat halt irgendwie nur die Anzahl von X Bergen zur Verfügung. Und man kann aus diesen Bergen immer nur eine Strecke gestalten. Und im letzten Jahr fand ich das ganz, ganz apart, wie sie es gemacht haben mit England am Anfang und dann die Kopfsteinpflasterpassagen, das um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und das fand ich schon eine schöne Strecke. Und deswegen bin ich auch gespannt, ob man diesen Weg weitergehen wird in diesem Jahr, wo es hingeht mit dieser Tour. Und welche Länder, also ich glaube, das ist ja schon bekannt, dass der Start in Belgien oder Holland stattfinden wird.
Utrecht.
Genau, dort stattfinden wird. Und das wird sich ja natürlich jetzt anbieten, dann wieder über Belgien, Kopfsteinpflasterpassagen, wieder nach Frankreich reinzufahren. Vielleicht gibt's jetzt auch mit dem neuen deutschen Sponsor mal wieder eine Etappe, die durch Deutschland irgendwo geht. Möge man ja auch nicht ausschließen, obwohl ich glauben würde, dann würden jetzt schon die Gerüchteküche in der Hinsicht brodeln.
Ja, gut, es muss ja kein Etappenort sein, ne? Also, und ich glaube, wenn es nur ein bisschen über deutsche Straßen geht, ich glaube nicht, dass man das jetzt unbedingt so mitkriegen muss. Ich meine, wenn das dann so 30, 40 Kilometer da wären an der französischen Grenze, wäre mit Sicherheit schön.
Utrecht, wie weit ist Utrecht? Wie weit ist Utrecht von Köln entfernt eigentlich? Eine Frage, die ich mir noch nicht gestellt habe, aber warum sollte man sich die nicht mal stellen? Ja, das stimmt natürlich. Also wenn es keinen Ort gibt, durch den gefahren wird oder der Gestart oder Ziel ist, dann muss man das jetzt noch nicht mitkriegen, gebe ich dir vollkommen recht. Aber wenn es Utrecht ist 2 Stunden. Utrecht sind nur Zug. Wieso stelle ich hier Zug ein? Utrecht sind 240 Kilometer. Das könnte doch ganz gut ausgehen für uns hier. Vielleicht so eine Etappe von Utrecht nach Maastricht und dann am nächsten Tag hier durch die Eifel. Wäre doch ein schönes Ding.
Werden wir nächsten Mittwoch alles erfahren.
Ich rufe da nochmal an. Vielleicht sind die noch gar nicht auf die Idee gekommen. Der Enrico, liebe Grüße an dieser Stelle, hatte ja zuletzt bei Münsterland-Giro auch den Herrn Prudhomme interviewt und am Mikrofon. Vielleicht kann der mir seine Telefonnummer geben vom Prudhomme und dann rufe ich den nochmal an, weil das wäre eine schöne Idee. Das muss doch realisierbar sein.
Sicherheit, also wieder ein deutscher Sponsor. Und das wäre ja erstmal so eine Geste einfach, ne?
Ja.
Wäre ja auch in dem Sinne ja noch kostenlos, meine ich, oder ich weiß jetzt nicht, ob da aus deutscher Sicht dann irgendwelche Gelder dann aufgebracht werden müssten für eine kurze Durchquerung. Es müssen ja Straßensperrungen schon vorgenommen werden. Ich weiß nicht, ob dann auf deutschen Straßen das dann deutsche Beamte machen müssten.
Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Aber wenn ich mir angucke, wie viele Polizeibeamten jedes Wochenende irgendwie bei Fußball-Bundesliga-Spielen sich den Kopf einschlagen lassen müssen, würde ich mal hoffen, ohne das Fass jetzt wirklich aufmachen zu wollen, dass dafür jetzt auch noch ein paar Polizisten an die Straße gestellt werden. Abgesehen davon, dass ja bei Rennen wie rund um Köln auch immer Privatleute gerne behilflich sind und Straßen absperren beziehungsweise am Straßenrand stehen. Und ich glaube, eine Etappe durch die Eifel, also da würde ich mich persönlich aufs Rad setzen und irgendwo bei Düren mich an den Straßenrand stellen und die Straße absperren.
Ja, wäre ja schön.
Ja. Warten wir ab. Wir freuen uns auf Mittwoch und haben dann auch wieder was zu berichten im nächsten Velo Race. Das war's für heute. Keine großen Rennen gelaufen irgendwie. Deswegen haben wir uns ein bisschen so an dem Gossip drumherum gütlich getan und bedanken uns fürs Zuhören, bedanken uns fürs Flattern, bedanken uns für eure Zeit. Ich steige jetzt noch aufs Rad, glaube ich. Ist bei euch auch noch so schön?
Heute ist wirklich schön, aber ich muss jetzt erstmal nochmal aufräumen hier.
Aufräumen kannst du heute Nacht, wenn es dunkel ist.
Ja, da muss ich schlafen, dass ich morgen fit bin.
Mit den jungen Leuten ist noch kein Krieg mehr zu gewinnen. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich bedanke mich bei dir, Chris. Ich gehe jetzt vielleicht aufs Rad oder auch nicht. Und Du räum mal deine Trümmer weg und in 2 Wochen oder in etwas weniger dann wahrscheinlich schon, wenn wir normal aufnehmen, in 10 Tagen vielleicht, schauen wir uns dann die Tour-Etappen-Strecke an und dann werden wir darüber
sprechen. Und reden wahrscheinlich so ein bisschen über Transfers, die schon abgeschlossen wurden oder die noch ausstehen. Und vielleicht gibt es dann ja schon Neuigkeiten über Astana.
Das kann auch sein. In Ordnung. Tschüss.
Ciao.